Aber man hatte immer noch Hoffnung. Natürlich habe ich dann viel gegoogelt, was wir heutzutage so machen, und habe so Stichworte eingegeben wie Mikrozephalie oder Verkalkungen im Gehirn. Und der PC hat mir da Sachen ausgespuckt, die haben mich halt schon erstarren lassen.
Herzlich willkommen bei Wegbegleiter, dem Podcast für Familien mit einem schwerkranken Kind. Schön, dass Sie zuhören. In diesem Podcast erzählen Eltern, Geschwister und selbsterkrankte Jugendliche ihre Geschichte. Und immer wieder spreche ich mit Experten über Themen, die für Familien im Alltag eine Rolle spielen.
Heute gibt es wieder einen besonderen Beitrag mit einer persönlichen Geschichte. Nydie Akinje verfolgt den Podcast Wegbegleiter schon seit einiger Zeit und vor kurzem hat sie sich einfach bei mir gemeldet. Ja, sie möchte ihre Geschichte erzählen. Sie hat vor knapp einem Jahr ihren schwerkranken Sohn zur Welt gebracht und heute lernen wir sie und ihre Familie kennen. Wir hören, was sie erlebt hat, was sie denkt, wie sie mit den Herausforderungen, die ihr begegnen, umgeht. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass wir uns gefunden haben, dass Sie sich gemeldet haben.
Hallo, ihr freut mich, hier zu sein. Danke.
Möchten Sie uns zu Beginn Ihre Familie vielleicht vorstellen? Wen gibt's alles? Wer gehört dazu?
Ich habe noch einen dreijährigen Sohn, den Amir, dann den Papa und der Ensa, mein jüngster Sohn, der Erkrankte. Mhm.
Ensa ist vor 2 Tagen 1 Jahr alt geworden. Sie haben im Krankenhaus gefeiert.
Genau, ja.
Können Sie sich noch an die Zeit oder den Zeitpunkt erinnern vor einem Jahr, als sich Ihr Leben so verändert hat, also die Anfangszeit im Krankenhaus, dieser Cut, nachdem nichts mehr so war, wie es davor war? Möchten Sie ein bisschen davon erzählen?
Ja, das kann ich gerne machen. Also ich hatte eigentlich eine unbeschwerte Schwangerschaft. Bis zum 3. Semester ist der Frauenärztin aufgefallen, dass sein Kopfumfang nicht so wächst, aber sie hat sich da eigentlich nichts Schlimmes vorgestellt. Sie hat mir dann zwar Blut abgenommen, weil sie dachte, dass man vielleicht eine Infektion ausschließen könnte. War alles negativ und wir sind dann dabei geblieben, dass er eventuell einfach einen kleinen Kopfumfang hat und das sei nichts Schlimmes. Es gibt ja Menschen mit kleinen Köpfen, großen Köpfen und so war ich eigentlich so zuversichtlich. Nach der Geburt ist den Kinderärzten halt auch aufgefallen, dass er einen relativ kleinen Kopf hat. Und der wurde dann direkt darauf untersucht. Er hat auch nach der Geburt so ein bisschen Anpassungsstörungen gezeigt. Also man hat schon gemerkt, es könnte sein, dass irgendwas nicht stimmt. Also er ist zum Beispiel auf einmal so ganz blass geworden oder ganz blau und dann der kleine Kopfumfang. Und dann meinte der Kinderarzt zu mir, er würde ihn gerne mal ein bisschen näher untersuchen. Einfach nur, um zu schauen, ob da was dahinter steckt. Dann kam er auf die Intensivstation und man hat ihn dann halt eine Woche beobachtet und da hat er unter anderem einen Kopfultraschall gekriegt und dann kam halt der große Schock, der Arzt meinte zu mir, ihr Sohn hat Verkalkungen im Gehirn. Mhm. Und das war für mich so, ein Schock, Verkalkung, das heißt nichts Gutes. Und er meinte, es sieht so aus, als hätte ich vermutlich eine Infektion in der Schwangerschaft gehabt, eine Zytomegalie, also CMV-Infektion oder Toxoplasmose, also ein Torsch-Infektion, muss man beobachten. Und dann wurde bei mir und dann ging dieser ganze Marathonlauf los, also wurde von ihm Blut abgenommen, von mir, auf verschiedene Viren untersucht, auf auch verschiedene Erkrankungen, die so ähnliche Symptomatik verursachen. Alles war negativ, also kein Hinweis auf irgendeine Virusinfektion. Und es hieß dann, man weiß nicht, woher diese Verkalkungen kommen. Also es sieht nicht danach aus, als hätte ich eine Infektion in der Schwangerschaft gehabt. Man muss einfach abwarten, das beobachten. Und vielleicht hat er einfach, wie gesagt, von Natur aus einen kleinen Kopf. Und diese Verkalkung muss man gucken, ob die sich ob die sich irgendwie zeigen. Es bleibt einfach nur abwarten, beobachten und geduldig sein. Und ich war natürlich trotzdem sehr besorgt und habe dann gefragt, ja, was wenn, was können diese Verkalkungen auslösen? Und dann sind so Worte gefallen wie Epilepsie, Entwicklungsverzögerung. Und das war für mich, damals war für mich Epilepsie so ein schlimmes Wort, so eine schlimme Vorstellung, dass dein Kind Epilepsie hat. Aber es hieß nur abwarten. Und dann wurden wir auch so entlassen. Ja.
Das heißt, Enzo hat auch keine Symptome gezeigt. Er war.
Nee, er hat dann danach auf der Intensivstation und bis er 3 Monate war, keine eindeutigen Symptome gezeigt. Ein Symptom hat er von Anfang an gezeigt. Er hat neurologische bedingte Schreiattacken. Die hat er von Anfang an gehabt. Aber auch da wusste man nicht, woher das kommt, weil auch da dachte man, er hat Koliken. Das sind diese 3-Monats-Koliken. Er ist halt einfach ein Schreibaby und das war für mich, also das ist mir aufgefallen, dass er ganz schrill und so abartig geschrien hat. Aber auch da hat man mir Hoffnung gemacht, das geht meistens nach 3-4 Monaten weg oder spätestens nach 6 Monaten muss man gucken. Also da hat auch keiner gleich dran gedacht, dass es neurologisch bedingt ist. Und das war schon, ich konnte ihn nicht beruhigen. Also der hat den ganzen Tag schon als, geschrien und
Sie haben gesagt, dass Sie dann nach Hause entlassen worden sind aus der Klinik. Wie lief das dann ab? Haben Sie dann einfach Ihre Sachen gepackt und sind mit Ihrem Mann und Ihrem Sohn nach Hause?
Genau. So ganz haben die uns nicht entlassen. Also die haben gesagt, das soll auf jeden Fall kontrolliert werden nach 3 Monaten, haben mir auch gleich einen Termin beim Neurologen nach 3 Monaten vereinbart und dass man das beobachtet. Und dann waren wir zu Hause. Wie gesagt, was mir aufgefallen ist, er hat viel geschrien, hat schlecht an der Brust getrunken, hat zu viel, also war so unruhig.
Ja.
Ja, und aber man hatte immer noch Hoffnung. Natürlich habe ich dann viel gegoogelt, was wir heutzutage so machen, und habe so Stichworte eingegeben wie Mikrozephalie oder Verkalkungen im Gehirn, und der PC hat mir da Sachen ausgespuckt, die haben mich halt schon erstarren lassen.
Und ich habe jetzt gerade so, Sie haben zwar diesen Termin beim Neurologen bekommen, aber war noch irgendwie was anderes für Sie oder ist noch was anderes für Sie organisiert worden? Irgendeine andere Form von Unterstützung? Hatten Sie eine Hebamme zu Hause? Irgendeinen Ansprechpartner, der Sie auch in dieser Ungewissheit irgendwie ein bisschen begleitet hat?
Anfangs hatte ich eine Hebamme, also die hatte ich aber auch bei meinem ersten Sohn, also nur eine Hebamme, aber sonst nichts, nee, am Anfang nicht, die ersten 3 Monate.
Hätten Sie sich da was gewünscht? Also
ich muss auch sagen, am Anfang war das Bedürfnis gar nicht so da, weil wie gesagt, ich habe ja ein erstes Kind und mein erstes Kind, muss ich sagen, war so ein Traumbaby, ne? Der hat wenig geschrien, war pflegeleicht, und dann dachte ich so mit dem zweiten Kind, ich kriege das schon irgendwie hin, und selbst da, wenn man mir gesagt hätte, wollen Sie gleich eine häusliche Krankenpflege, Palliativversorgung. Ich stand am Anfang solchen Begriffen total ablehnend gegenüber. Also ich wollte davon nichts wissen. Die haben das zwar auch nicht angeboten, aber ich habe das auch erstmal nicht angefordert.
Eben sagen viele Eltern, dass sie mit diesen Angeboten auch erstmal überhaupt nichts zu tun haben wollen. Und
mit Palliativ und sowas schon mal gar nicht. Also das hört sich einfach so, und nee, mein Sohn, weil ich habe ja gedacht, okay, er hat vielleicht irgendwas, aber das ist jetzt nichts Dramatisches, ne?
Ja. Und jetzt, wenn Sie so, ich meine, das Ganze war jetzt vor einem Jahr.
Ja.
Das ist ja eigentlich keine Zeit. Und jetzt ist es soweit tatsächlich, dass Sie nehmen jetzt die Worte Palliativ in den Mund. Sie waren auch schon in einem Kinderhospiz. Wie hat sich das dann so rasant verändert, also entwickelt? Weil es ist ja wirklich nur Sie beschreiben jetzt hier einen Zeitraum von 12 Monaten.
Ja, also das war durch diese Schreiattacken und diese, also ich kam mir hilflos vor. Und er hat ja dann irgendwann mit 3 Monaten die ersten epileptischen Anfälle gezeigt. Dann war mir, das war auch für mich das erste Mal der Schock, dass doch was dahinter steckt und dass diese Verkalkungen und so doch doch was ausmachen. Und dann waren wir im Krankenhaus und dann hat er halt immer wieder epileptische Anfälle gehabt und er hat dann Medikamente gekriegt. Es bestand Hoffnung, dass durch die Antiepileptika, dass er halt ruhig wird. Aber die Unruhephasen und die Schreiattacken wurden immer schlimmer. Ich habe mich damit irgendwann überfordert gefühlt. Also ich war einfach hilflos. Er hat den ganzen Tag nur geschrien und ich konnte nichts machen, egal was ich gemacht habe. Er hat einfach weiter geschrien. Und bei einem Krankenhausaufenthalt habe ich das ja auch den Ärzten und so erzählt, dass es also kein Zustand mehr ist, dass er so schreit und so weiter. Die haben mir dann jemanden von der medizinischen Nachsorge vorgestellt. Die habe ich dann angenommen. Also ab dem Zeitpunkt war ich so verzweifelt, dass ich dann angefangen habe, solche Hilfen anzunehmen. Dann kam jemand von der medizinischen Nachsorge zu mir nach Hause und so hat das dann seinen Lauf genommen. Ja.
War das dann eine Entlastung, als Sie dann bereit waren, diese Hilfe auch anzunehmen?
Ja, auf jeden Fall. Also das war eine große Entlastung und ich kann das auch wirklich jedem empfehlen. Also nicht so lange alleine zu stehen oder Hilfen abzulehnen, weil irgendwann ist man so erschöpft und kaputt und man kann dann einfach nicht mehr. Und wie gesagt, ich habe ja noch einen damals Zweijähriger, jetzt 3, der auch meine Aufmerksamkeit und mich komplett noch braucht und ich konnte mich nicht mehr so gut um ihn kümmern, dann das. Und ich habe irgendwann gemerkt, das wird mir alles zu viel. Also entweder ich gehe dran kaputt oder lass mir auf irgendeine Art und Weise
Ja.
helfen.
Wie sah diese Art und Weise aus der Hilfe? Also was haben die gemacht? Also die Nachsorge oder alle Leute, die sie dann angenommen haben an Hilfe, an Unterstützung?
Genau, also wir haben eine häusliche Krankenpflege verordnet bekommen. Da kommt eine Krankenschwester zu uns nach Hause und kümmert sich um ihn für ein paar Stunden. Und in der Zeit habe ich dann halt Zeit, mal ein bisschen für mich zur Ruhe zu kommen oder für meinen älteren Sohn mit ihm mal was zu unternehmen oder für ihn mal Zeit zu haben. Also einfach eine Pause. Und das tut gut. Und ja, auch mit den Hospizaufenthalten ist es auch so, da kann ich wirklich mal eine Woche erholen, ein bisschen abschalten und auch für den Großen da
Ja.
sein.
Wissen Sie noch, können Sie sich noch daran erinnern, an den Moment, wo das erste Mal jemand dieses Wort in den Mund genommen hat, also Hospiz und Palliativ? Wissen Sie noch, wer das war und in welchem Umfeld und wie Sie darauf reagiert haben?
Ja, also Hospiz, das war auch jemand, also die Frau von der medizinischen Nachsorge. Das war, wir hatten also eine Zeit, da war eine Woche, war das so, dass er wirklich durchgehend von morgens bis abends geschrien hat. Und da war ich mit den Nerven so am Ende, dass ich die Frau von der Nachsorge angerufen hat. Sie hatte mir vorher von diesen Institutionen erzählt. Und dann habe ich sie angerufen und ich habe gesagt, er schreit seit einer Woche durch. Ich kann nichts mehr machen. Ich würde gern doch diese Hilfen, von denen sie erzählt hatten, in Anspruch nehmen. Und dann hat sie, das muss ich sagen, für mich auch in die Wege geleitet. Und dann hat sie ja mit dem Hospiz das so in die Wege geleitet und relativ schnell haben wir dann auch einen Termin gekriegt, dass wir uns dort ja vorstellen oder dass wir da zu Besuch hingehen können. Und Palliativ kam erst vor kurzem, als wir im Krankenhaus waren und die Diagnose festgestellt wurde. Also der Arzt, der mir die Diagnose vermittelt hat, hat dann auch anschließend direkt gesagt, es gibt sowas wie Palliativversorgung. Er ist jetzt halt leider ein Palliativfall und hat mich da dann auch weiter vermittelt. Ja.
Und war das gut für Sie, also wie der Arzt das gemacht hat, oder war es irgendwie ein Schock oder?
Nee, es war ehrlich gesagt kein Schock mit dem Palliativ, als er vom Palliativdienst erzählt hat, weil wir waren mittlerweile an einem Zustand, wo ich wusste, also uns erwartet Schlimmes, die Situation ist gravierend und es gibt keinen Weg dran vorbei. Also das war für mich, also dass mein Sohn halt ein, wie sagt man, ein Palliativfall ist, war für mich schon fast ersichtlich. Deswegen war das, es war kein schönes Gefühl. Also das war auch schon so, ich habe auch gemerkt, ich habe das nicht so Freunden oder so direkt erzählt, dass wir jetzt palliativ versorgt werden. Ich habe das schon so ein bisschen geheim gehalten am Anfang.
Wissen Sie warum?
Keine Ahnung warum. Weil, ja, warum habe ich das so geheim gehalten? Ja, ich wollte nicht, dass sich das so rumspricht, dass Palliativärzte zu uns kommen und dass mein Sohn sterben wird und dass er im Sterben liegt und keine Ahnung, das war mir unangenehm. Ich weiß nicht. Ja.
Sie haben jetzt gerade gesagt, dass Sie es vor Freunden und auch Familie erst so ein bisschen geheim gehalten haben. Wie erleben Sie allgemein den Umgang Ihrer Familie mit Ensa und auch mit Ihnen?
Relativ positiv. Also die sind schon da und versuchen zu helfen, wo sie können. Am Anfang hatten die ein bisschen wenig Verständnis, weil ich gesagt habe, wegen diesen Schreiattacken und so. Und da hieß es erst, ja, du musst dich gedulden und das wird schon. Und irgendwann haben die aber auch gemerkt und eingesehen, dass mit ihm irgendwas nicht stimmt, dass es nicht normal ist, so wie er schreit. Und so versuchen die schon, soweit sie können, zu helfen. Ist eher positiv, ja.
Okay. Haben Sie, also das heißt, Ihre Familie weiß jetzt auch Bescheid, dass Ensa sterben wird, dass er schwer krank ist?
Mittlerweile ja. Das ist auch etwas, was ich am Anfang so, ja, nicht so direkt meiner Mama oder meinen Schwestern erzählt habe. Also ich habe gesagt, er ist schwer krank, aber mal gucken. Und irgendwann habe ich gesagt, das kannst du nicht mehr geheim halten. Und dann habe ich das halt allen erzählt. Die waren natürlich sehr schockiert und traurig, aber ja, die versuchen halt auch, mir beizustehen trotzdem.
Also das heißt, Sie können jetzt auch in Ihrer Familie darüber sprechen. Sie finden auch einen Halt.
Ja.
Schön. Ja. Wir haben jetzt viel über Ensa gesprochen. Also Sie haben vorhin ja auch gesagt, Sie haben noch den 3-jährigen Amir. Wie erleben Sie ihn? Wie geht er mit dieser Situation um?
Also der Amir liebt seinen Bruder und er möchte natürlich immer mit ihm spielen, ihn anfassen, so wie halt Geschwisterkinder dann sind. Mhm. Und da kommt eine Mama, der Ensa ist mein Bruder und ich liebe ihn. Also er ist wirklich ein großer Fan von ihm. ja, doch. Und dann will er ihn kuscheln und ja, das ist so schön. Ich muss aber sagen, in letzter Zeit, auch als diese Schreiattacken immer mehr werden, nimmt der das auch so ein bisschen wahr. So, dann kommen dann so Sätze wie, Mama, der Ensa weint schon wieder. Mama, der Ensa weint. Ja, also der merkt schon, dass da irgendwas nicht stimmt, glaube ich, ja. Okay. Ja, und jetzt, wie er halt im Krankenhaus ist, sag Mama, ich vermisse Ensa so sehr, wann kommt er wieder? Und das ist unglaublich, also der ist erst 3, aber wenn ich vom Krankenhaus komme und sage, Mama, was hat denn der Doktor gesagt, wird alles gut? Da weiß ich dann auch nicht, was ich antworten soll. Ich sag dann, also man soll ja Kinder eigentlich nicht anlügen, aber ich will ihm ja auch nicht sagen, nee, es wird nicht alles gut, dein Bruder wird sterben, das kann ich ja so nicht sagen. Ich sag dann, ja, Schatz, alles wird gut, der muss noch ein paar Tage bleiben, dann kommt er. Aber dann habe ich auch ein schlechtes Gewissen, weil ich sag, eigentlich soll ich dem ja nichts vormachen, aber wie soll ich einem 3-Jährigen erklären, dass sein Bruder sterben wird? Er weiß ja nicht, was der Tod ist.
Ja. Wir haben, bevor wir uns zu dem Gespräch verabredet haben, ja auch schon telefoniert. Und Sie haben ja auch gesagt, dass Sie schon mal Kontakt zum ambulanten Kinderhospizdienst hatten bei Ihnen in der Nähe, die sich ja auch ganz besonders um Geschwisterkinder kümmern und die auch eben genau diese Fragen kindgerecht dann auch beantworten können oder ins Gespräch gehen können. Weil, wie Sie es genau richtig sagen, Amir spürt ja, dass irgendwas nicht stimmt. Und trotzdem ist es natürlich schwierig, wie spreche ich jetzt richtig mit ihm darüber? Oder was heißt richtig? Also wie gehe ich mit ihm dieses Thema an? Wie kann ich ihn dahin führen, ohne ihn zu schockieren oder ohne ihn und aber auch ohne ihn anzulügen?
Da muss ich sagen, bin ich noch dabei, das herauszufinden, zu verarbeiten. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich denke manchmal, wie gesagt, also da muss ich, glaube ich, mir noch ein bisschen so Tipps oder so mal holen, wie man im Fall der Fälle und auch jetzt, wie man damit umgeht. Da bin ich, muss ich sagen, überfordert.
Das verstehe ich, also total. Und das können Sie ja auch gar nicht wissen, also woher auch. Und aber da gibt's wirklich tolle Angebote, gerade die ambulanten Kinderhospizdienste haben da ganz viel Wissen und Erfahrung und diese Koordinatorinnen, sage ich jetzt mal, die kommen danach auch nach Hause und sprechen auch einfach mit ihnen vielleicht mal darüber, wie man das kindgerecht auch besprechen könnte, erst auch mal ohne Amir. Und da gibt's viel Unterstützung, weil ich wäre auch überfordert an ihrer Stelle. Ich wüsste auch nicht, wie ich das mit meinem kleinen Sohn besprechen sollte.
Ja, ich denke, es ist etwas, was ich beim nächsten Hospizaufenthalt, den wir übernächste Woche haben, mal ansprechen werde und mir da auch Hilfe suchen werde.
Mhm. Ja. Wir haben jetzt den Fokus sehr auf die Umstände gelegt, die auch belastend sind. Haben Sie auch irgendwas, was Sie sehr stärkt, was Ihnen Kraft gibt, was Ihnen gut tut, so im Alltag?
Ehrlich gesagt, auch mein 3-jähriger Sohn.
Schön.
Also das ist unglaublich, aber an ihm, also er ist für mich so der Grund, weiterzumachen, stark zu bleiben. Und da habe ich wirklich das Glück, der ist so liebevoll, der, auch wenn ich mal einen schlechten Tag habe, dann kommt er und sagt irgendwas Lustiges und der sagt mir am Tag mehrmals einfach so, Mama, ich liebe dich, Mama, ich habe dich so vermisst.
Jetzt habe ich gerade Gänsehaut.
Also egal was ist, also der kommt immer und der merkt es, wenn ich traurig bin oder irgendwie und dann kommt er immer auf mich zu, Mama, komm mal her, ich muss dir einen Kuss geben oder so. Und also er ist wirklich mein Kraftpaket, sage ich immer. Mhm. Ja, das zum einen und zum anderen, woher ich Kraft schöpfe, ist, ich versuche mittlerweile auch das Positive in dem Ganzen zu sehen. Also es ist, wie gesagt, sehr anstrengend und man denkt dann, oh mein Gott, und warum ich und wie soll das weitergehen, wie soll ich das aushalten? Aber ich muss sagen, Ensa bereichert auch mein Leben. Das habe ich jetzt am Anfang nicht, war mir das nicht so bewusst, aber jetzt nach einem Jahr kann ich das sicher sagen. Ich habe durch ihn so viel gelernt. Also ich habe gelernt, das Leben mehr zu schätzen. Also für mich persönlich, es gibt keine Probleme. Mhm. Es gibt eigentlich keine Probleme. Es gibt für alles eine Lösung. Und egal, wenn ich jetzt Stress ob das jetzt auf der Arbeit, mit meinem Mann, mit jemand anderem, das lässt mich locker. Das sind so Sachen, wo ich mich früher total aufgeregt hätte. Ich bin allem gegenüber viel lockerer gewesen. Also wenn ich jetzt dieses Problem mit Ensa noch nicht so hätte, ich wäre der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt, weil es gibt keine Probleme, es ist alles gut, uns geht's gut, wir werden gut versorgt. Also durch Ensa habe ich gelernt, geduldiger zu sein, das Leben mehr zu schätzen. Und es gibt auch ein paar spirituelle Sachen, die mir dann halt die mir helfen. Also ich spreche auch, wenn wir im Krankenhaus sind, nehme ich immer auch jeden Gespräch mit Seelsorgern wahr, ob das jetzt katholische, evangelische oder islamische sind. Mhm. Ich muss auch sagen, das hilft mir sehr gut, weil der Ensa ist ein Engel und für mich ist es für mich eine Ehre, so einen Engel zu pflegen und für ihn da zu sein. Und Gott hat mich als Mutter für ihn ausgesucht, weil er mir diesen Fall zugetraut hat. Mhm. Und und er bereichert mein Leben wirklich in vielen Sachen. Also es gibt oft Dinge. Und auch die Beziehung zu meinem Mann hat sich komischerweise durch Ensa verbessert. Das war früher, ja, ich habe mich immer mit meinem Mann wegen Kleinigkeiten so, warum hilft er mir nicht im Haushalt oder so, wie wir Frauen manchmal so sind, ne? Und mittlerweile... Das waren so unnötig, wenn ich jetzt so zurückblicke, das waren so unnötige Sachen, über die man sich manchmal gestritten hat oder so. Aber durch Ensa sind wir so mehr zusammengewachsen. Also so die Beziehung ist viel einfühlsamer, wir sind ein Team geworden, wir helfen uns gegenseitig, er ist für mich da, er ist für den großen Bruder immer da. Also mein Mann hat sich auch dadurch wirklich sehr zum Positiven geändert. Das ist auch ein bisschen Glück, ja. Also der Ensa hat nicht nur Schlechtes gebracht.
Ja, es klingt fast so, als ob er ja richtig viel Schönes bewirkt hat, Gutes, Stärkendes für Sie als Familie.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich bin trotzdem Gott dankbar. So, es ist, ja.
Welche Wünsche haben Sie an die Zukunft?
Mein einziger Wunsch ist, es ist ja so, das hatte ich Ihnen ja auch erzählt, leider hören diese neurologischen Schreiattacken nicht auf. Also die Ärzte machen viel und tun. Und wir versuchen immer wieder neue Medikamente. Und diese neurologischen Schreiattacken gehen einfach nicht weg. Und das ist mein größter Wunsch, dass diese ein bisschen besser werden. Und danach ist alles gut. Also am Anfang war das für mich ein großer Schock. So, ich komme damit nicht klar, dass er schwerst mehrfach behindert wird. Und mittlerweile habe ich das akzeptiert und auch die schlechte Prognose habe ich akzeptiert. Aber womit ich wirklich immer noch nicht klarkomme, sind diese neurologischen Schreiattacken. Die sind nach wie vor da, trotz so vielen Medikamenten. Und die Ärzte sagen jetzt zu mir, die haben jetzt alles ausprobiert. Es gibt keine Medikamente mehr, die man dagegen geben kann, weil wir sind an einem Punkt, wenn man mehr Medikamente geben würde, würde man ihn fast einschläfern. Ja. Das geht nicht. Und es ist einfach ein Begleitsymptom seiner Erkrankung, dass er diese neurologische Schreiattacken hat. Und für mich war das immer so mit Schmerz verbunden. Und ich habe immer Panik gekriegt, wenn er geschrien hat, weil ich dachte, oh, es tut ihm was weh. Und auch da sagen die Ärzte jetzt, das ist vermutlich nicht mit so viel Schmerz verbunden, sondern es ist einfach wie so ein Tick, dass er schreit. Aber das auszuhalten ist, das wäre mein größter Wunsch, dass das weggeht und dann wäre alles gut.
Ja, das glaube ich, dass es sehr anstrengend und auch belastend ist als Mama, das zu sehen, dass das Kind so schreit und man kann nichts tun und man weiß nicht warum. Und dann die Info, er hat gar keine Schmerzen, er schreit aber trotzdem. Und ja, es ist ja eigentlich, erstmal denkt man einen Widerspruch in sich. Also
ja. Das ist für mich, also ich verstehe das immer noch nicht so ganz. Ich versuche das jetzt so ein bisschen anzunehmen, dass er vermutlich dabei nicht so viele Schmerzen hat. Aber wenn er weint, macht er halt so den einen Anschein, weil er sich so überstreckt und so das Gesicht anspannt und verzieht. Und also man würde meinen, der hat Schmerzen, aber das hat man halt auch... er hat ja viele Schmerzmedikamente bekommen und trotz dessen hat er weitergeschrien. Deswegen vermutet man jetzt, also da die ja nicht geholfen haben, dass es vermutlich nicht unbedingt Schmerzen sind.
Ja. An all die Familien und auch Fachkräfte oder auch andere Interessierte, die den Podcast hören, gibt's irgendwas, was Sie ihnen noch sagen möchten, mit auf den Weg geben möchten? Ja.
Also ich kann das im Nachhinein wirklich gut empfehlen, sich Hilfen zu holen und Hilfen anzunehmen. Egal, ob das über ein Hospiz ist oder palliativ oder in anderer Form. Also man sollte nicht alleine dastehen und auch sich helfen lassen. Und dass Es kommt alles, wie es kommen muss. Man kann das nicht ändern. Ich habe mir früher so viele Sorgen gemacht. Und wie wird das? Und was passiert dann? Und was werden diese Verkalkungen? Und wird es so sein? Also ich habe Tag und Nacht gegoogelt und mich dabei total verrückt gemacht und nicht geschlafen. Und ja, mir einfach begründet, aber im Nachhinein denke ich habe mir viel zu viel Stress gemacht. Ich denke, die Ärzte gucken schon und wissen am besten, was sie machen. Und es kommt, wie es kommen muss. Man kann es nicht ändern. Es hört sich blöd an, aber locker bleiben. Es wird schon.
Loslassen.
Es wird schon. Es, loslassen, ja. Es ergibt sich alles wie so ein Puzzle.
Mhm. Mhm.
Ja.
Das ist ein schönes Bild, ja.
Ja, und auch wirklich sich Zeit für sich nehmen, gerade wenn man dann häusliche Krankenpflege hat oder jemanden da, oder auch wenn das jetzt Freunde, Eltern sind, wo man das Kind betreuen lassen kann, Zeit für sich nehmen und auf sich selbst achten. Und ja, es hat alles einen Grund. Es kommt, wie es kommen muss. Ja.
Vielen Dank.
Bitteschön.
Ja, ich glaube, wir kommen langsam zum Ende. Wie geht's Ihnen jetzt?
Ja, mir geht's relativ gut. Also ich bin mittlerweile, wie gesagt, etwas entspannter. Ja, gut. Ich denke, es wird so kommen, wie es am besten für uns alle ist. Und ich versuche, das Beste draus zu machen, für ihn da zu sein und das, was in meiner Macht steht und alles andere überlasse ich dem lieben Gott.
Mhm.
Ja.
Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne. Also ich bin auch froh, dass es sie gibt und ich muss sagen, für mich war das eine große Hilfe, so die Geschichten von anderen Eltern zu hören und auch mir da Tipps zu holen oder einfach nur zuzuhören, weil es ist schön, so Leute zu hören, denen es ähnlich ergeht und ich bin froh, ich bin Ihnen auch sehr dankbar, dass Sie diese Arbeit machen und Menschen auch auf eine Art und Weise sehr unterstützen.
Was ich so schön finde an dieser Arbeit auch ist, dass dadurch tatsächlich auch Vernetzungen entstehen. Also wenn ich richtig informiert bin, haben Sie ja auch Kontakt jetzt zu einer Mutter aus Berlin.
Richtig, ja, die ist ganz toll, ja.
Genau, und dass es ihnen so viel gibt und auch einfach so gut tut und das motiviert mich einfach auch immer weiterzumachen und diese ganzen vielen besonderen individuellen Geschichten zu zeigen und zu ermöglichen, dass man sich gegenseitig findet.
Das ist super. Also ich muss sagen, es ist halt schwierig, so Leute zu finden, denen es ähnlich ergeht. Und auch wenn ich bei Ihnen dann die Geschichten höre, ich gucke dann gleich, ob da noch eine Kontaktadresse ist.
Sie können mich auch immer gleich fragen. Also ich kann das dann herstellen, auf jeden Fall.
Okay. Und die eine Mutter aus Berlin, die gibt mir auch viele Tipps und fragt immer nach. Und da sie halt auch ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Also es hilft mir und es ist schön, ja.
Sie haben, Ensa hat ja das Pseudotor, wie spricht man es aus? Pseudotorsch?
Genau, Pseudotorsch-Syndrom.
Genau, und Sie meinten ja, es gibt weltweit nur 30 bekannte Fälle.
Ja, so steht's. Also das ist wirklich eine Erkrankung, die sehr selten ist. Und das Problem ist halt auch, dass die Ärzte da nicht viel drüber wissen.
Mhm.
Also da wollte ich auch nochmal kurz zu dieser Erkrankung was sagen. Also das ist ein Gendefekt, der dazu führt, dass sein Körper ein Protein, das heißt Okludin, nicht bilden kann. Und dieses Protein ist vor allem für das menschliche Gehirn, also für das Hirnwachstum, Zellkommunikation und Hirnentwicklung ein sehr, sehr wichtiges Protein. Mhm. Und da sein Körper das nicht bilden kann, kann das alles bei ihm nicht stattfinden. Also sein Gehirn kann nicht wachsen, kann sich nicht verbinden, seine Zellen können nicht kommunizieren und dadurch kann er sich überhaupt nicht entwickeln. Also er entwickelt sich einfach gar nicht.
Ja, ja.
Und das führt dann halt dazu, dass die Zellen mit der Zeit aufgrund von dieser Hirnstörung kaputt gehen. Und das sind dann diese Verkalkungen, die man im Gehirn sieht. Und da gibt es halt auch zurzeit leider keine Therapie. Also man kann nur eine Symptombehandlung machen. Und ja, die Prognosen sind sehr schlecht.
Ja. Sie haben auch im Vorfeld, als wir telefoniert haben, gesagt, dass Sie sich auch gerne mal mit anderen Eltern austauschen würden, aber dadurch, dass es ja so wenig Fälle gibt weltweit, findet man ja auch niemanden. Und
Richtig.
ich habe jetzt auch ein bisschen rum recherchiert und mit verschiedenen Stellen mal Kontakt aufgenommen. Und ich habe jetzt eine Ärztin in Dresden gefunden, die sich gleich gemeldet hat. Und sie hat auch gemeint, eben das Pseudotorch-Syndrom ist wirklich extrem selten. Es hat aber eine Ähnlichkeit zu dem
Gautier-Syndrom.
Gautier-Syndrom.
Ja.
Genau. Und sie meinte eben, es gibt bei ihr, also es gibt eine kleine, aber recht aktive Gruppe mit betroffenen Familien. Und sie meinte, dass sie sich sehr, sehr gerne bei ihnen melden kann oder sie ruft sie an.
Ja, gerne. Ich muss, das habe ich gar nicht erzählt. Also beim ENSA stand ganz am Anfang der Verdacht auf das Aicardi-Goutier-Syndrom. Das stand dann
Ach,
auch immer
okay.
als Verdachtsdiagnose in den Arztbriefen, ja. Und dann hat man halt das Pseudotorsch raus. Also das sind Erkrankungen, die gehören in die gleiche Gruppe. Die sind sehr ähnlich. Ja. Beim Aicardi-Goutier ist es so eine autoimmune Hirnentzündung, glaube ich. Und beim Torsch-Syndrom ist es ja, da gehen auch die Zellen kaputt, aber aufgrund des Proteinmangels, ja.
Okay.
Ja, aber gerne, danke, das ist super.
Also wirklich gern. Also sie hat sich auch sofort gemeldet, die Professorin, und war ganz, ganz offen, ganz eben hat gemeint, sie ruft gerne an und man spricht mal, und also das fand ich sehr schön einfach.
Ja, das ist wirklich sehr, sehr lieb. Doch, da freue ich mich schon drauf.
Super. Ja, vielen Dank.
Gerne.
Ja, und wenn Sie eigene Ideen oder Themenvorschläge für neue Beiträge haben oder vielleicht auch mal selbst Gast im Podcast Wegbegleiter sein möchten, dann schreiben Sie mir gerne oder rufen mich an. Alle Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes oder unter www.kinder-palliativ-landestelle.de. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge und vielleicht lernen auch wir uns bald kennen. Ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal. Ihre Anna Lammer.